definiere mich als Frau.
Non-binary.
Asexuell.
Queer.
Ich definiere mich als lesbisch.
Ich kann mich die ganze Nacht feiern und mir ständig einbauen. Trage eine Krone aus Hibiskus, dazu ein Sommerkleid, weißes Nikabonerhaus.
Ich heiße Andreas, ich bin 37 Jahre alt und lebe mit Unterbrechungen seit 2004 in Freiburg. Beruflich bin ich Lehrer an einem Freiburger Gymnasium und ich definiere mich als cis-identen schwulen Mann.
Prinzenbad kann ich nur nachts gehen, denn ich bin zu fame, ja. Auf der Parkbank, auf der wir gerade sitzen, lag gestern noch Schnee, ja. Und jetzt ist es immer noch warm, überall, aber es ist schon spät, ja. Bitte lass mich noch einmal im Joint ziehen, bevor ich gehe, ja. Es ist Sommer in Berlin und dein Herz ist aus Eis. Doch du merkst, dass du weich und schnell.
Hi Andreas, du cis-identer schwuler Mann. Aber nicht seit 37 Jahren, nehme ich an, oder? Wann hast du gedacht, so irgendwas ist da anders bei mir?
Ja, seit wann ist das so? Ich denke mal so, dass es ja so vielleicht Mitte der Pubertät, so 15 war, wo diese Phase der Erkenntnis angefangen hat. Ich habe, wenn ich mich so zurückerinnere, irgendwie immer drauf gewartet, dass das Interesse an den Frauen noch kommt. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie wir damals so in der 8., 9. Klasse war, ne, in den 90er Jahren die Zeit der Supermodels und meine Klassenkameraden dann immer die Poster aus der Bravo aufgehängt haben und die entsprechend kommentiert haben. Und ich habe dann für mich, weiß ich noch ganz gut, immer so gedacht, naja, das kommt noch, und habe mir das dann auch immer angeguckt und dachte so, naja, jetzt bist halt ein Spätzünder, das kommt noch. Und das Warten geht bis heute, beziehungsweise ich habe es aufgegeben und dann ja irgendwann mal für mich sozusagen gemerkt, dass ich da andere Interessen und Vorlieben habe.
Weißt du noch, in welchem Jahr das genau war, dein inneres Coming Out?
Ich glaube, das war mehr ein Prozess, der dann so mit 16, 17 wirklich von so vorbewusst mehr ins Bewusste gedrungen ist. Das war so ein bisschen parallel, oder ich hatte großes Glück, weil ich damals eine gute Freundin, oder wie man das halt als Teenager immer noch so sagt, meine beste Freundin gehabt habe, die war ein bisschen früher mit ihrem Outing dran, die ist lesbisch und mit der bin ich auch heute noch gut in Kontakt, Bianca. Und mit ihr habe ich da, sie hat mich dann gefragt, ob ich mit ihr in die Szene gehen würde, nach Karlsruhe. Also ich komme eher aus dem Nordbadischen gebürtig. Und dann konnte ich so aus dieser Perspektive erstmal als Besucher irgendwie für mich feststellen, gefällt mir das? Und ja, die Jungs fanden mich da gut und ich habe gemerkt, das finde ich auch gut. Und damals war auch so die Zeit, wo wir dann die ersten Internetanschlüsse zu Hause hatten. Und da habe ich auch gemerkt, so, okay, die Dinge, die ich da eingebe und suche, das entspricht jetzt nicht dem, was meine Klassenkameraden wahrscheinlich da so suchen würden. Und also so mit 16, 17 und dann kam mein Outing, mit 17 genau bei meinen Eltern. Und dann gab es keinen Weg zurück und das war auch ganz wunderbar so.
Das heißt, du hast jetzt nicht unglücklich für jemanden geschmachtet, sondern bist einfach direkt mal an die Szene reingegangen. Hast es direkt mal richtig gemacht.
Ja, ich war da, ich weiß es gar nicht, ob es dafür einen anderen Begriff gibt. Es gibt immer so den Begriff Faghag, ne, dass so die beste Freundin den Schwulen dann in die Szene begleitet. Ich war das am Anfang eher umgekehrt für Bianca und konnte mir das dann erstmal so als Mitgenommener irgendwie angucken und dann war ich mehr oder weniger schon in der Szene, bevor mir irgendwie klar war, dass ich selber da auch aktiver Teil in der queeren Szene sein möchte.
Hast du jemals, also als es dann auch für dich klar wurde, da in der Szene, hast du da jemals innerlich trotzdem gehadert auch mal und gedacht, nee, das will ich vielleicht gar nicht oder das ist nicht so cool oder ich krieg da Probleme in der Schule?
Ja, klar. Also in den 90er Jahren damals, ich meine, da war das Thema HIV, AIDS ein ganz großes, das, als ich mich bei meinen Eltern geoutet habe, war das auch eines der Themen, die wir da besprochen hatten. Es war absolut nicht cool, gleichgeschlechtlich zu empfinden. Ich war damals auf der Realschule und hatte Angst vor Mobbing, zum Teil auch tatsächlich berechtigt, weil einfach Klassenkameraden aus der Parallelklasse da vielleicht auch irgendwie feinere Antennen dafür hatten. Vielleicht habe ich mich irgendwie femininer oder auf irgendeine Art und Weise verhalten. Jedenfalls gab es da zum Teil eine Zeit, wo ich mit Worten angegangen wurde, zum Teil auch mit Taten. Nicht wirklich massiv schlimm, aber ich möchte es auch gar nicht entschuldigen. Ich glaube, das hat schon ein paar Wunden und jetzt bis zum heutigen Tag auch Narben hinterlassen, die nicht schön waren. Also da habe ich schon ein paar Nächte gehabt, die ich durchheult habe in der Identitätsfindung.
Ich war ja auch in den kompletten 90ern in der Schule. Und bei uns damals, also es war so eine mittelgroße Stadt, gab es das einfach. Also Homosexualität gab es in dem Sinne nicht wirklich, außer ein paar Promis und Lesben ja schon mal gar nicht. Und entsprechend gab es das auch bei uns an der Schule nicht. Das heißt, schwul war noch nicht mal als Schimpfwort gängig. Es gab es einfach nur nicht. Wie war es bei euch?
Na, das gab es schon. Es gab es aber als Exotismus, also aus den Medien, die berühmte Hella von Sinnen, Dirk Bach, das waren natürlich alles tolle Entertainer, aber es waren einfach Exoten, die ein Leben geführt haben, was ein Jugendlicher damals, vielleicht auch heute, ich weiß es nicht, nicht so auf sich beziehen konnte. Jedenfalls ging es mir so, dass ich dachte, das sind Lebensentwürfe oder Arten zu sein, die mit denen ich nicht klarkomme, zumal ich auch in einem dörflicheren Kontext groß geworden bin. Und ja, welche Vorstellungen hat man da? Man möchte halt glücklich sein, erwachsen werden und das bedeutet halt einen stabilen Job und ein gutes Einkommen und eine gute Partnerschaft. Scharfe Häuslebauer, so ein bisschen diese Haltung, diese Art. Und da haben diese Vorbilder dazu nicht gepasst. Und wie du sagst, also was es nicht gab, waren, ich möchte nicht sagen positive Identifikationsfiguren, weil ich möchte diese Medienfiguren nicht schlecht machen, aber sage ich mal, Identifikationsfiguren, Vorbilder, die mehr in meiner Reichweite waren.
Genau, also an der eigenen Schule zum Beispiel schon in höheren Klassen beispielsweise oder auch Jungs, die man dann anschmachten kann, weil die auch schwul sind, sowas.
Na, ne? Schmachten kann man schon, aber das war meistens nie wirklich von Erfolg geprägt oder ich habe mich einfach nicht getraut dann, weil es eben doch eine wahnsinnig hohe Hürde ist, sich dann erstens zu outen, zweitens zurückgewiesen zu werden und drittens sich dann vielleicht auch halt noch irgendwelchen Mobbing-Versuchen anheimzugeben. Also diese ganzen Hürden, die war ich damals nicht so bereit zu nehmen.
Okay. Ja, das mit dem guten und sicheren Job hat ja halbwegs geklappt, reden wir gleich noch drüber.
Ja.
Aber jetzt, wir bleiben noch ein bisschen in deiner Vergangenheit. Coming Out hat stattgefunden. Was haben deine Eltern gesagt? Oder wie waren die so drauf? Wie sind die so drauf?
Ja, im Rückblick muss ich meinen Eltern eigentlich ein großes Kompliment machen. Also sie haben, ich glaube, das Beste getan, zu was sie damals in der Lage waren. Und das war, sie haben sich Sorgen gemacht. Ich bin Einzelkind und da haben sich natürlich ein paar Rollenerwartungen, glaube ich, auch dran geknüpft. Also vielleicht mal mit den Enkelkindern, mit der Frau, vielleicht auch eher nicht so weit weg wohnen. Ich glaube, dieses ganze Bild, was meine Eltern da hatten, ist damit natürlich zum Einsturz gekommen. Und sie haben sich Sorgen gemacht. Und wir hatten damals, ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich mein Coming Out hatte, das war so, ich war wahnsinnig innerlich zerrissen. Ich habe auf der einen Seite gemerkt, ich gehe immer mehr in die Szene, auch mit besagter Freundin Bianca von vorhin. Es fängt an, sich ein queerer Freundeskreis zu entwickeln. Und ich lüge meine Eltern immer mehr an mit dem, was ich eigentlich mache. Ich hatte so einen wahnsinnigen Druck gespürt, da jetzt authentisch zu werden, zu sagen, was eigentlich Sache ist. Und es ist dann an so einem, ich glaube, es war sogar ein Freitagabend, aus mir rausgeplatzt. Und Mein Vater war der Erste, der hat sich dann richtig viel Zeit genommen, mit mir hingesetzt, mit mir darüber geredet. Meine Mutter kam dann später vom Sport dazu und wir haben eigentlich den ganzen Abend geredet. Im Nachhinein, muss ich sagen, war das gut, dass wir gesprochen haben, aber es war sozusagen nicht eine große Feierstunde. Mensch, Sohn, endlich hast du zu dir gefunden, wunderbar, wir unterstützen dich, sondern es war schon auch ein problemgetragenes Gespräch. Aber ich glaube, das war das, was damals möglich war. Und insofern haben sie vielleicht nicht so wahnsinnig cool reagiert, aber sie haben so cool reagiert, wie sie es damals konnten. Und dafür bin ich denen heute dankbar. Und wir haben heute ein tolles, gutes Verhältnis. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich schwul bin, wen ich liebe, mit wem ich was mache. Da ist wirklich viel passiert. Es berührt mich jetzt auch, wenn ich das so sage, weil ich ihnen das, glaube ich, noch nie so wirklich ins Gesicht gesagt habe. Das ist einfach über die Jahre, und das ist ja jetzt durchaus auch schon 20 Jahre her, habe ich das nie so artikuliert.
Ja, und es ist nicht selbstverständlich, dass man als Kind nicht Ärger bekommt. Also wir hatten auch schon einige Gespräche, oder die werden noch folgen, wo es ganz anders gelaufen ist, leider auch, ja. Hier in unserer Region.
Ich glaube, die Geschichten kennen wir alle aus dem Freundeskreis, ja. Das war zum Glück bei mir anders. I am a tall tree. I weep like a willow. My scars are hiding. My branches don't show. Yes, I am a tall tree. Roots like a newborn. Your wind is blowing. And over I go.
Wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, als es dann darum ging, ob du jetzt hier mitmachen möchtest. Da gab es durchaus auch Zweifel auf deiner Seite. Kannst du sagen, warum?
Ja, es ist ja so, dass ich als Lehrer jetzt nicht eine öffentliche Person bin, aber ja, vielleicht kann man sagen, so eine semi-öffentliche Person. Also ich bin den ganzen Tag in Klassen, die Klassen wechseln im Schuljahr, ich bin im Kontakt mit Eltern und bin da in einem beruflichen Kontext, wo man sich natürlich auch irgendwie angreifbar machen kann. Also das war so meine Überlegung. Inwiefern möchte ich da Angriffsfläche bieten, oder wo ich mir die Frage gestellt habe, spielt das überhaupt eine Rolle in meiner Funktion als Lehrkraft? Muss ich da vielleicht so ein intimes Detail wie meine sexuelle Identität und Orientierung in Anführungszeichen zur Schau stellen? Aber ja, ich habe mich ja letztlich, ich sitze hier vor dem Mikro, doch dafür entschieden, es zu tun.
Und was waren dann die Gründe dafür?
Eigentlich genau eben das, dass ich habe mir dann mal gedacht, wenn du jetzt nur eine Sekunde darüber nachdenkst, ob du es tun solltest, dann ist eigentlich genau das der Grund. Ja, du solltest es tun. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Du sprichst von einer wahnsinnig privilegierten Position heraus. Ich bin weiß, ich bin cisident, ich bin ein Mann, ich bin körperlich unversehrt, ich bin wirtschaftlich gut abgesichert. Das sind leider alles Privilegien, die heute bei uns in der westlichen Welt oder die bei uns auf der Welt leider was gelten. Und ich spreche damit aus der Position der Stärke heraus und glaube ich auch gerade als Pädagoge, als Lehrkraft. Und habe in den letzten Monaten auch viel über Schwulsein gelesen, einiges an Literatur dazu, Sachbücher. Und das hat mich jetzt letztlich dazu gebracht, einfach zu sagen, ich möchte hier mit dabei sein. Und Ja, ihr hattet in der ersten Staffel auch einen Kandidaten, hätte ich fast gesagt, einen Gast, Hans Dieter, der auch Lehrer war, der jetzt mittlerweile in Pension ist. Und seine Geschichte hat mich wirklich nochmal nachhaltig beeindruckt. Sein Podcast habe ich auch mehrere Male gehört. Und er ist zu einer anderen Zeit groß geworden wie ich. Und das waren alles so Gründe, die mich dazu jetzt hier bei dir, Eva, ins Studio geführt haben.
Okay. Du hast eben gesagt, dass du es in der Schule jetzt nicht allen aufs Brot schmierst. Trotzdem, man kriegt es ja irgendwie mit, es spricht sich rum. Aber was würdest du sagen? Wie präsent ist dein Schwulsein da an diesem Gymnasium?
Ich glaube, es ist nicht sehr präsent. Also ich mache da absolut kein Geheimnis draus. Ich sozusagen, wenn das Gespräch irgendwie im Kollegium darauf kommt, dann spreche ich ganz selbstverständlich von Partys, die ich am Wochenende besucht habe oder mit wem ich unterwegs bin. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der das sozusagen ja, vor sich herträgt. Und das ist eigentlich genauso der Punkt, euer Podcast heißt Sichtbar in Freiburg. Und ich habe da für mich, da gibt es schon irgendwie noch so eine, ja, also ich fühle mich ganz mit meiner Rolle da an der Schule nicht ganz wohl, weil ich es nicht vor mir hertragen möchte. Auf der einen Seite möchte ich nicht auch irgendwie immer back in the closet sein, wie man auf Englisch sagt. Also zurück in so eine nicht geoutete Position gebracht werden, weil ich glaube, von meinem Auftreten gelesen hetero bin. Trotzdem finde ich es wahnsinnig wichtig, dass meine SchülerInnen und aber auch das Kollegium mitbekommen, die Welt da draußen und auch die Welt direkt um uns herum ist nicht so heteronormativ, wie es auf den ersten Blick scheint. Deswegen habe ich für mich als Lehrperson, als Lehrkraft, da glaube ich schon noch ein gewisses Entwicklungspotenzial.
Ich meine, man könnte es ja auch fast schon als Übergriff deuten, wenn man jetzt als Lehrperson das vor allem Kindern oder jungen Menschen aufs Brot schmiert, so gesehen. Andersrum sind die ja auch wahnsinnig neugierig, oder? Also wir haben uns immer wahnsinnig für das Privatleben oder Eheleben meistens unserer Lehrkräfte interessiert und haben dann gefragt, so, Herr Sowieso, haben Sie denn eine Frau oder haben Sie Kinder? Also kommt sowas denn nicht von den Kleinen?
Also so direkt Fragen jetzt nach Partnerschaften, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht erlebt. Wundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil ich kenne das auch aus der Schülerperspektive, als ich selbst Schüler war. Man wusste eigentlich genau, in welchen Situationen, Partnerschaftskonstellationen die jeweiligen Lehrkräfte gelebt haben. Und ehrlich gesagt ist es für mich auch wichtig, ja, also ich stehe ja da nicht vorne als Wissensvermittler, der erklärt, wie irgendeine Grammatik funktioniert oder wie die Kommaregeln oder was funktionieren. Das auch, aber ich transportiere auch einen gewissen Authentizitätsanspruch. Also ich stehe auch als ganze Person da mit der Art und Weise, wie ich spreche, ja, auch wie ich mich kleide, wie ich mein Leben so gestalte. Und ja, ganz davon abgesehen, ich glaube, heterosexuelle Lehrkräfte outen sich ständig, wenn sie davon erzählen, was sie mit ihrer Frau machen, wenn sie Männer sind oder umgekehrt, wo die Kinder zur Schule gehen und was da wieder für Abenteuer am Wochenende mit wem erlebt wurden. Und dadurch, dass ich da schon immer so ein bisschen ins Schwitzen komme oder am Überlegen bin, wie viel kann ich da jetzt wirklich sagen, wo ist vielleicht auch eine Art Überwältigung der Schüler und wo mache ich mich jetzt hier unauthentisch, indem ich vielleicht was wegdrücke, was jemand, der heterosexuell ist, ganz selbstverständlich gesagt hätte. Also in so einem Zwiespalt befinde ich mich schon ständig und das ist ein Diskurs, den ich die ganze Zeit auch im Kopf habe.
Aber es gab ja schon den einen oder anderen Moment, wo du es dann doch mal gesagt hast. Also zum Beispiel warst du ja auch mal verheiratet und dann hat ein Namenswechsel stattgefunden.
Genau, und das war dann die Frage, warum heißen sie jetzt so, nicht mehr anders? Und dann kam es. Und die Reaktion, kann ich mich noch gut erinnern, ich habe das an einem Nachmittag im Computerraum, da hatte diese Klasse gerade ITG bei mir, und stellte so jemand so halb vorlaut die Frage und dann sagte ich, naja, also ich hab geheiratet und das ist ein Mann, und dann entfuhr es dieser Schülerin, es war in der 5. Klasse, oh Gott. Und damit musste ich dann auch erstmal umgehen. Ich glaube, das war mehr eine Art Überraschung, dass das jetzt, es war damals eine Schule im Schwarzwald, dass das auf einmal so schwupps ins Leben eindringt. Aber sonst habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, also ich hatte ein Schüler hat sich mir dann ein bisschen später anvertraut, als es dann an der Schule wahrscheinlich die Runde gemacht hatte. Und eine Mutter, die ich vom Elternabend als eine ziemlich vorlaute oder sagen wir mal eine ziemlich präsente Mutter erlebt habe, hat dann ein Elterngespräch mit mir vereinbaren wollen. Und ich dachte, oh Gott, was kommt denn jetzt, um Himmels Willen? Und die hat dann wirklich sich richtig bedankt, richtig gehend, dass ich das zur Sprache gebracht habe. Ihr Sohn hat daheim am Abend beim Abendbrot davon erzählt, und das hat mich schon positiv bestärkt. Also Negatives kann ich bis zum heutigen Tage, und ich hoffe, das bleibt so, gar nicht berichten. So take me down easy, take me down easy, let me land softly back in your arms.
Du hast eben von dem anderen queeren Schüler gerade schon angedeutet. Würdest du sagen, du hast als schwuler Mann vielleicht da auch ein bisschen mehr so eine Antenne, gerade was die Schülerinnenschaft angeht, wo da vielleicht queere Kids vor dir sitzen, die entweder das selber noch nicht so wissen oder hadern oder gemobbt werden? Also hast du da ein besonderes Gespür, und wie gehst du dann damit um?
Glaub schon, dass es so ein Gay da gibt, aber der ist jetzt vielleicht nicht angeboren, aber ich würde schon sagen, dass man vielleicht ein bisschen feinere Antennen dafür hat, gerade aus der eigenen Erfahrung in der Schulzeit, dass ich, also jetzt nicht im Kopf mit dem Finger auf jemanden zeige und denke so, du wirst mal das und du wirst mal so, und bei dir sehe ich es doch an der Nasenspitze an, also das sicherlich gar nicht, und das kann auch nicht das Ziel sein. Aber es gibt in der Kursstufe bei mir Schüler, die absolut aktiv auch dazu stehen oder merkt, da findet gerade eine Phase der Orientierung statt. Ich denke, meine Rolle, meine Aufgabe, und das sollte eigentlich die Rolle einer jeden Lehrkraft sein, eine Umwelt im Unterricht oder auch in der Schule herzustellen, in der es möglich ist, völlig frei, völlig offen darüber zu sprechen, wie an was man Interesse hat, wen man liebt, was es vielleicht auch für Sorgen gibt. Und ich glaube, da als schwuler Lehrer versuche ich schon selbst aktiver so eine Stimmung irgendwie herzustellen. Also das fängt damit an, dass ich versuche, immer gendergerecht zu sprechen. Oder wenn ich irgendwie vielleicht mal einen lockeren Spruch mache, wo ich sage, ja, wenn du das so und so sagst, wenn du dann irgendwie gerade da sitzt, hatte ich gerade heute die Situation, wo ich irgendwie, es war so aus der Situation heraus, einen Witz machen wollte, und dann sagte ich dem Schüler, wenn du dann auf dem Stuhl sitzt und auf dem Stuhl da gegenüber sitzt eine Person, mit der du gerade flirtest, und ja, also ich versuche einfach dann klarzumachen, ich gehe nicht automatisch davon aus, nur weil du jetzt ein männlich gelesener Schüler bist, dass du dann automatisch mit einer Frau da flirten würdest. Und also es fängt beim gendergerechten Sprechen an, das fängt aber auch ganz explizit damit an, wenn irgendwelche blöden Kommentare, irgendwie der schwule Stift fällt die ganze Zeit auf den Boden oder irgendwelche, wenn die Schüler, hatte ich auch kürzlich die Situation, die sollten da so einen fiktionalen Text schreiben und dann hat ein Charakter gesagt, ja Mensch, ich will doch nicht als schwul gelten, dass ich dann das nicht einfach unter den Tisch fallen lasse, sondern auch explizit zum Thema mache und deutlich mache, das ist hier nicht die Umwelt, wo man sich so äußern kann. Und ja.
Verstehen die das dann?
Ich glaube, das verstehen die schon. Was mich eigentlich eher umtreibt, ist, also die verstehen sicherlich, ich kann mich jetzt hier nicht homophob äußern. Und das ist auch ein Zeichen der Zeit. Das wäre, glaube ich, in einem anderen Jahrzehnt noch ganz anders gewesen. Was eher der Fall ist, ist, dass ich, glaube ich, so zwei Dinge abtrennen. Das eine ist, wir haben auf der Oberfläche so dieses Sprechen von, wir erkennen allerlei Identitäten und Orientierungen an und es ist okay, wie du fühlst. Auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen unter meinen Freunden bin, dann darf doch noch der Begriff verwendet werden als Schimpfwort, also zum Beispiel schwul. Oder sobald es zu persönlich in mein Leben eingreift, dann ist es nicht mehr okay. Also ich erinnere mich noch an eine Situation, da ging es im Englischunterricht darum, dass ein Schüler sowas von sich gab und sagte, naja, was die machen, ist ja schon okay, solange der mich aber nicht anschwult. Und also haben wir dann schon ein längeres Gespräch drüber geführt. Und da war ich jetzt auch wieder in meiner Rolle, also es war fast schon ironisch, komisch irgendwie, weil dieser Schüler die ganze Zeit davon ausgegangen ist, er redet jetzt hier mit einem heterosexuellen Lehrer und der hat dann auch so Sachen gesagt wie, naja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie auf Frauen stehen und wie würden Sie denn reagieren, wenn das so und so ist? Und dann war ich auch wieder so auf der Klippe, wo ich gedacht habe, springst du jetzt und sagst so, du, nee, ich stehe auf Männer und ich finde das absolut daneben, was du hier sagst oder bleibe ich hier auf einer neutralen Position und versuch sozusagen mit übergeordneten Werten hier zu argumentieren, weil ja, also das ist die ganze Zeit dieses Aushandeln und ich habe mich dann dafür entschieden, mich nicht zu outen und eher von so einer neutralen Position aus zu argumentieren, bin mir aber nicht sicher, ob ich da das beim nächsten Mal wieder so machen würde, weil ich bin einfach nicht mehr bereit, so eine Art von Homophobie und sei sie auch noch so verdeckt oder vermeintlich witzig gemeint hinzunehmen, weil das schlägt auch Wunden. Das schlägt auch bei den leisen, stillen SchülerInnen in meinem Klassenzimmer Wunden, die sich in dem Moment nicht trauen, den Mund aufzumachen. Und da ist es meine Rolle als Lehrkraft, dem wirklich auch entgegenzutreten und vielleicht auch mit meiner Person, mit Authentizität das zu vertreten, um dem eine neue, mehr Schlagkraft zu verleihen.
Ja, ist eine schwierige Frage. Wie viel meiner eigenen Person bringe ich damit rein? Weil man könnte auch sagen, es ist jetzt gerade deswegen so wichtig, dass du offensiv damit umgehst und dich dann auch ein Stück weit da präsentierst, ne, und ihnen das so aufs Brot schmierst.
Ja, hast du recht. Andererseits möchte ich nicht eben der Lehrer, die Lehrkraft sein, die jetzt, das ist der Schwule und bei dem macht man immer, liest man dann immer die Texte oder macht man die Dinge. Ich möchte schon auch mit anderen Qualitäten gelten und also nicht in the closet sein, sondern schon auch der schwule Lehrer sein, aber auch der, der gut erklären kann, auch der, der vielleicht mal eine coole Klassenfahrt macht, auch der, der mal autoritärer auftritt und streng ist und dann ist man 2 Jahre später dankbar, dass da eine gewisse Disziplin geherrscht hat, weil man gut lernen konnte. Und ich sehe mich da nicht so an der Vorfront desjenigen, der für Toleranz kämpft, sondern möchte das eigentlich eher als einer von vielen ganz wichtigen Werten in meinem Unterricht repräsentiert wissen.
Ihr seid da ja halbwegs gebunden an diesen offiziellen Lehrplan. Du unterrichtest Deutsch und Englisch.
Genau, ja.
Das heißt, da wird wahnsinnig viel gelesen. Und gerade Literatur, Kunst ist ja eigentlich ein super Ort, um solche Themen auch mal zu behandeln. Wie sieht es da aus im Lehrplan?
Ja, der Lehrplan, der ja eigentlich Bildungsplan heißt, ist ja relativ, also was meine Fächer anbelangt, relativ offen, was die Inhalte anbelangt. Klar, haben wir ein paar Vorschriften, so im Bereich der Grammatik und des Wortschatzerwerbs im Englischen. Aber so diese großen Bereiche von interkultureller Bildung die sind sicherlich offen für solche Themen. Dann haben wir noch diese Leitperspektive, als es damals im Vorfeld der Bildungsplaneinführung ja ganz große Proteste gab, wo man dachte, der Untergang des Abendlandes steht bevor. Diese Leitperspektive als Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt. Und ich habe mir die erst kürzlich nochmal durchgelesen und da stehen ja wahnsinnig salbungsvolle Worte drin. Und es geht ja auch wirklich von einem ganz tollen Menschenbild aus, mit also keiner Zuschreibung von irgendwelchen Polen, sondern Identität auf einer Skala oder auf einem Kontinuum. Also das Wort steht nicht drin, aber ich habe das so rausgelesen, es geht darum, Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, also dass wir nicht alle eben einem Schema zuzuordnen sind. Und ich nehme da in der Schule, was das Lehrmaterial anbelangt, was das Kollegium anbelangt, einen wahnsinnig großen Gap war zwischen dem, was in diesen salbungsvollen Worten steht und wie die Unterrichtsrealität eigentlich tatsächlich stattfindet. Also die Literatur, die wir da lesen, ist dann doch, glaube ich, eher, oder möchte ich sagen, zumindest das, was ich unterrichte, was ich da vorfinde in den Lehrwerken, sehr heteronormativ ausgerichtet. Und wenn wir da Aspekte in Richtung Toleranz haben, dann geht es eher um Hautfarbe, um Rassismus. Auch Themen von religiöser Toleranz oder Intoleranz sind da Themen, aber dass man sich da mal an Queerness, sexuelle Orientierung, die Bereiche der Identität ranwagt, das ist selten und da muss man aktive Schritte tun, um das Material sich rauszusuchen. Also unsere Schule macht zum Glück oder lädt immer wieder VertreterInnen von Fluss hier in Freiburg ein. Das läuft aber im Gemeinschaftskundeunterricht, damit habe ich jetzt selber weniger zu tun. Aber auch das ist natürlich dann mal eine sehr wichtige und tolle Aktion, die aber eine Art Insel ist. Und so eine Fortschreibung im Unterricht ist dann, findet oftmals im Fluss des Alters, sage ich auch schon wieder Fluss, im Alltag, im Stress des Alltags gar nicht so statt. Ich würde das wahnsinnig gerne mehr einsetzen, aber das heißt, du musst selbst Unterrichtsmaterial rekrutieren, du musst aus den Schulbüchern rausgehen, du musst auch innerlich diesen Schritt wagen, dann damit wieder dich auch und diese ganzen Fragen, die ich vorhin angesprochen habe, die ich mir selber stelle. Und das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und ich sehe das zumindest für mich ganz persönlich als Lehrkraft. Für die Zukunft möchte ich das mehr tun. Ein bisschen fehlen mir noch so die Anknüpfungspunkte, mit denen ich mich dann auch wohlfühle.
Das heißt, du könntest jetzt nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt mal Oscar Wilde die nächsten 3 Wochen?
Na, ich glaub,
weil du Bock drauf hast?
Doch, das könnte ich sicherlich sagen. Ich glaube, das ist aber, also jetzt mal wirklich aus dem Alltag rausgesprochen, dann würde es erstmal, okay, es ist erstmal sprachlich eine wahnsinnig große Hürde. Wenn ich jetzt mal Oscar Wilde mit so einem Kunstmärchen überlege, kann er auf Deutsch übersetzt dann in der Mittel- oder Unterstufe sogar gemacht werden, dann müsste ich aber irgendwie, also dann spielt es in dem Text keine Rolle, dann müsste ich über das Leben von Oscar Wilde sprechen. Und das scheint mir dann doch schon arg daher konstruiert. Ich fände es doch dann wesentlich sinnvoller, mal Literatur zu lesen, auf Deutsch oder Englisch, wo das nicht zum einen historisch so weit weg ist und zum anderen für mich auch vom Vorbereitungsaufwand wahnsinnig aufwendig ist. Also wenn ich es schön serviert hätte, wenn es einfach Teil dieses Materials wäre, dieses Kanons, den wir als Lehrkräfte einfach vorfinden, dann würde ich das auch ganz selbstverständlicher inkludieren in meinen Unterricht.
Fällt dir gerade was ein, was du gern lesen würdest?
Es gibt, ich erinnere mich noch an die Zeit von der Uni, viele schöne Kurzgeschichten, also zum Beispiel von Cece Packer, Drinking Coffee Elsewhere, das wäre sicherlich ein toller Text für die Kursstufe. Auch da wäre ich jetzt wieder gefragt, viel Material selber zu erstellen. Vielleicht auch mal einen Sachtext, wo es um dieses Thema geht, könnte man sich sicherlich auch mal zutrauen. Aber jetzt fragst du mich ganz spontan. Nee, so direkt fällt mir jetzt nichts ein. Okay. Oder nicht noch mehr.
Ja, es gibt ja so diese Losung, das Private ist politisch. So könnte man ja auch an die Sache rangehen. Wie stehst du zu diesem Satz?
Ich finde das eigentlich einen ganz guten Satz. Das ist ja eigentlich so ein Ausspruch aus den 60er Jahren von der Frauenbewegung. Und vielleicht aufs Lehramt gemünzt könnte man irgendwie sagen, das Private ist auch pädagogisch. Das ist zumindest meine Art und Weise, im Klassenzimmer aufzutreten. Ich habe jetzt im Vorfeld vor unserer Aufnahme hier nochmal ja, auch mit FreundInnen darüber diskutiert, die auch Lehrkräfte sind. Inwiefern spielt es denn bei euch im Klassenzimmer eine Rolle? Also inwiefern bringt ihr Aspekte eures Privatlebens da zur Sprache? Und es ist interessant, dass da ein Freund auch gesagt hat, also ich möchte da nicht als schwuler Mann wahrgenommen werden oder auftreten, aber das hat gar nichts damit zu tun, dass ich mich schäme oder das als negativ wahrnehme, sondern ich bin hier ein Funktionsträger und ich finde das auch nicht gut, wenn das andere Lehrkräfte machen, die ihr heterosexuelles Leben da mit einbringen. Also ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite entspricht es nicht meinem Bild als Lehrer, ohne das jetzt besser qualifizieren zu wollen. Ich kann für mich dann authentisch im Klassenzimmer mit meinen SchülerInnen arbeiten, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich verstecke hier jetzt was. Oder anders formuliert, ja, das kennen wir ja selber, wenn wir lernen, wenn wir als wir als SchülerInnen damals selber gelernt haben, sobald es mit privaten Beispielen, mit Beispielen aus dem Alltag verknüpft wird, werden die Dinge spannend, anfassbar, interessant, dann ist man mit dabei und das möchte ich eigentlich auch liefern und deswegen möchte ich für mich diese Losung, dass Private ist pädagogisch auch in Anspruch nehmen, wobei ich für mich eben auch schon sehe, dass es da noch Entwicklungspotenzial gibt. Aber ich möchte auch nicht zu sehr Druck auf mich ausüben.
Ja, Andreas, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast darüber.
Vielen Dank, Eva.
Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti.
Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Did you ever want it? Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.